Das Leben und die Lehren Sri Chaitanyas. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingetroffen seid. Mein Seminar möchte ich so aufteilen, dass ich tatsächlich beiden Bereichen, Leben und Lehren, genügend Zeit gebe. Ich werde während des Seminars immer eine Schiene haben, in der ich das Leben Lord Chaitanya Mahaprabhus erkläre, seine Bedeutung in der in der spirituellen Welt, könnte man sagen, und die Bedeutsamkeit seines Erscheins hier in der materiellen Welt, seine verschiedenen Aktivitäten hier in der materiellen Welt und so weiter. Und hoffentlich werde ich mit den Lehren Chaitanya Mahaprabhus mich befassen. Die Aktivitäten einer Inkarnation Gottes, wie Chaitanya Mahaprabhu sie ist, hat immer diese beiden Dimensionen. Seine Aktivitäten, die er während der Zeit seines Erscheins in dieser dreidimensionalen Ebene, dieser Welt ausübt. Und dann die Lehren, die daraus herausgezogen werden können für unser eigenes spirituelles Leben und die Lehren, die er auch selber verkündet. Am Ende dieser Seminarswoche wird es wahrscheinlich sein, dass alle von euch von transzendentaler Liebe zu Gott überwältigt seid. Es wird wahrscheinlich sein, dass alle eure unerwünschten Angewohnheiten, Denkmuster und Handelsmuster aufgelöst sind und einem erleuchteten Verständnis, einer erleuchteten Erkenntnis Platz gemacht haben. Das Ziel meines Seminars ist es also, euch zu nehmen von eurer Ausgangsposition A eures Lebens zu einem Zielpunkt. Und doch weiß ich, dass wir, sagen wir mal, obwohl wir die Zeit zusammen sind und bestimmt eine solche Erhebung erfahren werden, immer noch in unseren Alltag zurückgehen und wahrscheinlich auch zu unseren vergangenen Gewohnheiten, die sich wieder aus den Gräbern unserer Angewohnheiten zutage melden. Aber ich hoffe, dass die Lehren, die ihr dann gehört habt, euch in dem Augenblick helfen, zur Seite stehen und euch bevollmächtigen, ein spirituelles Leben zu führen, auch in Abwesenheit dieses doch aus eurem Leben herausgehobenen Zeitraumes, dieser einen Woche, die wir zusammenbringen, verbringen. Die Lehren Lord Chaitanya Mahaprabhu und ihre Bedeutsamkeit werden sehr schön im Madhya Lila Kapitel 19 zum Ausdruck gebracht. Ich werde diesen Text einmal in Sanskrit vorlesen, sodass wir die Bedeutsamkeit des Erscheins von Lord Chaitanya verstehen. Wer das mit notieren möchte, ist es Madhya Lila Kapitel 19, Text 1. Vrindavani yamrasa kelivatam kalena luptam nija shakti mutka sancharya rupe vyatanot punasa prabhur vido prakivaloka shrishtim. Vor der Schöpfung der kosmischen Manifestation erleuchtete der Herr das Herz Brahmas mit den Einzelheiten der Schöpfung und offenbarte ihm das vedische Wissen. In genau derselben Weise erfüllte der Herr in dem Bestreben, die Vrindavanspiele Shri Krishnas wiederzubeleben, das Herz Rupa Goswamis mit spiritueller Kraft. Mit Hilfe dieser Kraft war Srila Rupa Goswami in der Lage, die beinahe in Vergessenheit geratenen Taten Krishnas in Vrindavan wieder aufleben zu lassen. Auf diese Weise verbreitete er Krishna-Bewusstsein auf der ganzen Welt. Und das ist der Eingangsvers und der Einleitungsvers, den ich gewählt habe. Und Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, befindet sich in der spirituellen Welt, in seinem Königreich Gottes. Ein Teil dieser spirituellen Welt nun ist bedeckt von so etwas wie einer dunklen Wolke der materiellen Welt. Und Krishna sah, dass diejenigen, die in dieser materiellen Welt lebten, keinen Zugang mehr hatten zur spirituellen Welt. Sie vergessen hatten und keine Idee hatten, wie sie dorthin kommen konnten. Er sah die gefallenen Seelen wie wir, die lediglich mit materiellen Tätigkeiten beschäftigt sind und in einem hilflosen Kreislauf von Geburt und Tod dahin rollten, könnte man sagen. Und so fasste er sich ein Herz. Er erschien aus Mitleid zu den gefallenen Seelen in der materiellen Welt als Chaitanya Mahaprabhu, um dort durch seine wundervollen Aktivitäten und seine Lehren die bedingten Seelen wieder zur spirituellen Welt hinzubringen. Wie wir hier hören, genau wie Krishna einst Lord Brahma, den Weltenschöpfer, im Herzen ermächtigt hatte, die ganzen Planeten zu schöpfen und die in den verschiedenen Planetensystemen angeordnet sind, so hatte er einem seiner Geweihten, den großen heiligen Rupa Goswami, im Herzen ermächtigt mit spirituellen Lehren. Genauso wie also Brahma das Wissen gab zu schöpfen, gab er Rupa Goswami ins Herz hinein das Wissen, die Herrlichkeiten über Krishna zu verbreiten, die Herrlichkeiten über die spirituelle Welt in Vrindavan zu verbreiten. Und so möchte ich an diesem ersten Tag gerne ein bisschen über diesen Zusammenhang sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wer Rupa Goswami war und wer Sanatana Goswami war, denen die Lehren Sri Chaitanya Mahaprabhus in ihrer Ganzheit offenbart wurden. Rupa und Sanatana Goswami waren im 15. Jahrhundert Minister in dem Königreich des musulmanischen Herrschers Nawab Hussein Shah. Das war ein Herrscher, der, soweit ich weiß, aus dem arabischen Raum nach Indien rübergezogen war und im Verlauf der musulmanischen Besetzung Indiens eine wichtige und zum Teil auch sehr grausame Rolle spielte. Er hatte mit Gewalt sein Königreich in dem damaligen Bengalen errichtete, von Rupa und Sanatan gehört und sie erpresst. Er hatte gesagt, wenn ihr in meinem Staat die Position des Ministers annimmt, werde ich von meinen Verfolgungen gegenüber den Hindus absehen. Wenn ihr aber nicht an der Regierung teilnehmen wollt, dann werde ich Bengalen in einem grausamen Blutbad vernichten. Besser ihr folgt meinen Wunsch und meine Unterweisung. Und Rupa und Sanatan, die da wurden aus Mitleid zu ihren Landsleuten dann dazu bewegt, eben wichtige Positionen, die Schlüsselposition eigentlich, in der Regierung Nawab Hussein Shahs anzunehmen. Sie wollten ein Blutbad auf diese Art und Weise vermeiden. Es gab für Rupa ein entscheidendes kleines Ereignis, was ihn bewegte, dann seinen ministerialen Posten abzugeben, indem er eigentlich über Nacht und über Nebel floh aus seinem Regierungsamt und sich in die heiligen Wälder von Vrindavan begab, wo er das Krishna-Bewusstsein erarbeitete. Das heißt, er hatte den Auftrag, in den Schriften zu lesen und die Lehre zu systematisieren, das heißt aus dem unglaublichen vedischen Wissensbereich die Unterweisung der Vedas, die für den Pfad der Bhakti geeignet sind, herauszukristallisieren. Und das tat er in Vrindavan. Bevor er aber nach Vrindavan kam, hatte er seine Begegnung mit Chaitanya Mahaprabhu, der ihm diese ganzen vedischen Lehren in einer Essenz, in den berühmten Unterweisungen, die in Allahabad stattfanden, wiedergab. Und da über diese Begegnung möchte ich euch erzählen. Diese Begegnung ist deswegen wichtig, weil in dieser Begegnung einer der, sagen wir mal, einflussreichsten Intellektuellen seiner Zeit, Rupa Goswami, dem ehemaligen Premierminister, die ganzen Unterweisungen der Vedas in einer in einer Nussschale, also in einer essentiellen Form beigebracht wurden. Ich möchte also in meinem heutigen ersten Blog, den ich mache, auf diese Zeit zusteuern und euch gerne dann diese Unterweisung wiedergeben. So, das kleine Detail war schnell erzählt, aber ich stelle es sehr gerne an den Anfang meiner Seminarwoche, war folgendes. Rupa und Sanatan lebten in Ramakeli, einer Stadt in Bengalen, die ich im letzten Jahr in Vorbereitung für dieses Seminar besucht habe. Es ist eine wunderschöne kleine Ansiedlung in einer wunderschönen Gegend. Sie hoben einen riesen See dort aus, in dem die Leute badeten. Und Sanatan, der Bruder von Rupa, machte einen wunderschönen Tempel, in dem er jeden Morgen, bevor er in sein Büro ging, um die Staatsgeschäfte zu erledigen, Krishna verehrte in seiner Form als Madan Mohan. Ein wunderschöner Tempel. Man geht so die Treppen hoch, sind so große Deities von Gonitai da und auch die kleineren Radha Krishna Deities, die den Namen Radha Madan Mohan tragen, die Sanatan Goswami vor jedem Regierungsantritt, also sagen wir im Regierungstag oder Tag in der Regierung, geschmückt und verehrt hat. Wir haben in diesem Innenhof, der da drin ist, ein großes Festmahl zu uns genommen und sind dann am Abend einen Weg längs gegangen, um das Büro, die Büroräume von diesen beiden, sagen wir mal, unfreiwillig zu Ministern gewordenen Größen ihrer Zeit zu besuchen. Auf dem gleichen Weg, den wir gegangen waren, hatte sich eins Folgendes zugetragen, ein Ereignis, was dafür sorgte, dass Rupa sich löste von seinem Regierungsleben. Und zwar war er eines Nachts, es war eine stürmische Nacht, von den Wächtern und Dienern des Nawab Hussain Shahs geweckt worden und gebeten worden, zum Königspalast zu kommen. Und er hatte diese Einladung gefolgt, er war in die Sänfte hineingestiegen und von 4 Sänftenträgern und 2 Lanzenträgern, man hatte immer Bewachung dabei, wenn man etwas galt, und ein Fackelträger war dann begleitet worden. So, das regnete und stürmte ganz fürchterlich, so wird beschrieben, und die Träger und Soldaten rutschten manchmal aus in den Schlamm und patschten so durch die Felder hin, als sie an dem Haus einer, wie soll ich mich ausdrücken, ja, an dem Haus eines Wäschers vorbeikamen. Wäscher sind Leute in Indien, ganz einfache Leute, die kriegen die schmutzige Wäsche in einem riesen Haufen, gehen dann irgendwann zum Fluss und klopfen die Wäsche auf Steine, falten sie, also trocknen sie dann in der warmen Sonne und kommen dann schließlich wieder zu den Leuten hin, die ihnen die Wäsche gegeben haben, und verteilen die Wäsche, dann die gewaschene Wäsche an die. Also ganz einfache Leute. So, diese Wäscherfrau oder der Wäscher und fragte seine Frau, wer kommt denn zu solch gottverlassener Zeit durch den Regen hin, hier an unserem Haus vorbei? Und seine Frau war ein bisschen einfach und sagte, es können nur ein Hund sein, ein Dieb oder der Sklave eines Materialisten. Das hörte jetzt der Minister auf der Sänfte. Ein Hund, ein Dieb oder der Sklave eines Materialisten. Und als er das hört, aus den Lippen einer Wäscherin, verstand er daraus den Ruf Krishnas. Du bist ein Sklave von Materialisten geworden. Du hast deine spirituellen Werte aufgegeben. Du bist im Dienste eines despotischen Herrschers. Du musst sofort aus diesem Sklaventum aufbrechen. Er ging dann zum Nawab Hussein Shah, der sich dann mal wieder ausweinte, weil er irgendeine Kurtisane ihn nicht so geliebt hatte, wie er sich das vorgestellt hatte, und so weiter und so fort. Irgend so ein doofes Ereignis wieder. Was genau es war, weiß ich nicht, aber es wird auch nicht weiter erwähnt, weil es so nebensächlich war. Und er hörte sich an, gab seinen Rat, ist dann nach Hause zurückgekommen und hatte am nächsten Tag angefangen, sein ganzes Vermögen, hat niemandem etwas davon erzählt, auf ein Schiff zu laden, ein Riesenschiff. Und dieses Vermögen hat er dann verteilt. Er hat einen Teil den Brahmanas gegeben, den Heiligen der damaligen Zeit, einen großen Teil war das. Einen anderen Teil hat er seinen Verwandten gegeben, Bekannten, und ein Teil hat er zurückgelegt für Notfälle, die dann auch kommen sollten, wie wir gleich hören werden. Dann hat er einen Boten geschickt nach Jagannath Puri, um herauszufinden, wo Lord Chaitanya jetzt sei. Rupa hatte zu der damaligen Zeit bereits Kontakt zu Chaitanya Mahaprabhu gehabt, den er als Inkarnation Gottes verehrte. Er hatte mehrere Male schon versucht, das Zuhause zu verlassen, und hatte von Chaitanya Mahaprabhu immer eine Art Entmutigung gehört. Chaitanya hatte zu ihm und seinem Bruder einmal einen Brief geschrieben. Ein Brief mit einem Inhalt, der sehr wichtig auch für uns ist, weil es uns vielleicht auch ähnlich geht und wir auch unser Zuhause gerne verlassen wollen und den Weg des großen Aufbruchs beschreiten wollen. Er hatte damals gesagt, du solltest wie eine Frau sein, die einen anderen Liebhaber hat. Ich weiß nicht, ob es hier Frauen gibt, die diese Situation nachvollziehen können. Wenn man verheiratet ist und man hat einen anderen Liebhaber, tut man seine Pflichten zu Hause so gut erfüllen, dass keiner auf die Idee kommt und einem Schwierigkeiten macht. Du sollst also weiterhin im materiellen Leben bleiben, das war die Unterweisung, und dich gut bemühen. Zur gleichen Zeit aber solltest du ständig an Krishna denken. Rupa Goswami hatte das lange getan. Er hatte lange zu Hause gelebt, seinen Regierungsgeschäften nachgegangen und das alles gut gemacht, sodass keiner seine Spiritualität und seine geheime Liebe verstehen konnte. Aber jetzt reichte es ihm. Jetzt hat er das aufgebracht, die Botschaften kamen bald, die Botschafter kamen bald zurück und brachten die Botschaft zu Lord Chaitanya, dass Lord Chaitanya jetzt wohl nach Prayag oder Allahabad gegangen war. Rupa und sein kleinerer Bruder Anupam hieß er, ging also los nach Allahabad, oder der Sanskrit-Name ist Prayag, wo sie dann Lord Chaitanya das erste Mal trafen. Es wird sehr schön beschrieben. Sie sahen den Herrn mit Tausenden von Leuten um ihn herum. Die weinten, die lachten, die tanzten, die sangen die heiligen Namen Gottes Und manche von ihnen wälzen sich auf den Boden, rollen sich über den Boden und riefen ganz laut: Krishna, Krishna. Und innen drin, mittendrin, tanzte Chaitanya Mahaprabhu, manchmal langsam und majestätisch, manchmal sehr schnell. Es wird beschrieben, dass er so schnell tanzte, dass er aussah wie eine Fackel, die sich in der Dunkelheit im Kreise drehte. Man sah also keine deutlichen Konturen mehr. Und alle Leute, die ihn umgaben, waren ergriffen von seiner Gegenwart. Für diejenigen, die nicht Chaitanya Mahaprabhu noch nicht kennen, weil wir sehen ihn jetzt das erste Mal in unserem Seminar, möchte ich sagen, was hier geschah. Chaitanya Mahaprabhu ist die Inkarnation Krishnas, die frei das verteilt, was keine andere Inkarnation Krishnas verteilt hatte, nämlich reine Liebe zu Gott. Alle, die mit ihnen in Kontakt kamen, wurden von dieser Prema, nennt man das, die Essenz der Freudenenergie erfasst und zum Teil so stark erfasst, dass sie in, sagen wir mal, Verzückung gerieten und die Zeichen der Ekstase offenbart haben. Als Rupa und Sanatan und sein Bruder Anupam, Sanatan war noch tätig als Minister, zum ersten Mal Chaitanya Mahaprabhu sahen und dieses Wunder sahen, dieses Wunder der Liebesverteilung, wenn ihr so wollt. Nicht? Es war ja eine Art elektrische Bhakti, die von Chaitanya Mahaprabhu ausging, mit einer Kraft, dass sie Millionen von Menschen gleichzeitig verspürten und erfassten und dass von diesen Millionen von Menschen gleichzeitig die Bedeckung des materiellen Lebens runterfielen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Es würde hier so sein, als wenn jetzt Gora Bhavani plötzlich aufstehen würde, angenommen, und sie würde tanzen: Ich habe es gesehen, ich habe es erfahren, und voller Liebe zu Krishna sein würde, oder Gadadha. Das würde etwas so, und wir würden sofort von der Atmosphäre, die von diesen Menschen ausgeht, erfasst werden und ebenfalls in diesen berauschenden Ozean des Nektars eingetaucht werden. Nur so kann man es erklären. Rupa Goswami verfasste dann auch sofort ein Vers, als er Chaitanya Mahaprabhu in der Ferne sah, wie er tanzte. Ein Vers, den ihr alle mit mir singen könnt. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradaya Te Krishnaya Krishna Te Danya Namne Rodati Shema. O großmütigste Inkarnation, du bist Krishna selbst, der als Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu erscheint. Du hast die goldene Farbe Srimati Radharanis angenommen und du verteilst in großem Ausmaß reine Liebe zu Krishna. Wir bringen dir voller Achtung unsere Ehrbietung dar. Dann sagten sie weiter: Wir erweisen unsere achtungsvollen Ehrbietungen dieser barmherzigen höchsten Persönlichkeit Gottes, der die drei Welten, die durch Unwissenheit um den Verstand gebracht worden waren, allesamt bekehrt hat und der sie aus ihrem krankhaften Zustand rettete, indem er sie mit dem Nektar aus der Schatzkammer der Gottesliebe verrückt machte. Haribol, eine gute Verrücktheit. Lasst uns bei dieser Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna Chaitanya, dessen Taten wunderbar sind, bedingungslos Zuflucht suchen. Das war, was Rupa Goswami und sein kleinerer Bruder sofort spontan sagten, als sie das erste Mal Lord Chaitanya tanzen sahen, wie er im Prayag, im Zusammenfluss von die Ganga und Yamuna und auch Saraswati tanzte mit einer großen Menschenmenge um sich herum. Nun, dann Trafen Sie Chaitanya Mahaprabhu, also das erste Treffen war ein eher entferntes Treffen. Sie warfen sich zu Boden nieder, als sie diese Offenbarung der göttlichen Kraft Chaitanya Mahaprabhu sahen und weinten vor Glück. Und Chaitanya Mahaprabhu nahm sie dann zu sich und unterwies dann Rupa Goswami in den Lehren des Krishna-Bewusstseins. Der Text aus dem Chaitanya Charitamrita sagt, dass diese Lehren, die Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami erteilte, eigentlich Lehren waren, die sehr vertraulich waren. Sie waren verloren gegangen im Laufe der Zeit aufgrund des dunklen Einflusses unseres Zeitalters. Ich möchte euch am liebsten das aus den Schriften vorlesen, Chaitanya Chandrodaya. Im Laufe der Zeit war die transzendentale Nachricht über die Spiele Krishnas in Vrindavan beinahe verloren gegangen. Um diese transzendentalen Spiele klar zu verkünden, besprengte Sri Chaitanya Mahaprabhu Srila Rupa Goswami und Sanatana Goswami in Prayag mit dem Nektar seiner Barmherzigkeit und bevollmächtigte sie zur Ausführung dieser Aufgabe in Vrindavan. Lord Chaitanya umarmte ihn und nachdem er diese Unterweisung gegeben hatte und erteilte ihm die nötige Shakti oder die nötige Kraft, diese Unterweisung zu verstehen. Seht mal, bei der Wissenserwerbung von transzendentalen Themen brauchen wir auf der einen Seite erstmal die Information, das Wissen, aber auf der anderen Seite brauchen wir die Shakti oder die Ermächtigung, könnte man sagen, um dieses spirituelle Wissen zu verstehen. Unser Seminar haben wir deswegen in zwei Teile eingeteilt, in viele Teile, aber ein Teil ist, dass ich hier stehen werde und einfach Wissen geben werde. Abends dann werden wir uns so gegen 19 Uhr, ist das richtig, oder? 19 Uhr ist die Zeremonie im Tempel und danach sitzen wir dann zusammen und singen schöne Lieder, die sich mit dem Wissen von Lord Chaitanya beschäftigen. Wir werden auch den Hare Krishna Mantra viel singen. Dieser Teil, der wird Gadadhar übernehmen. Ich werde auch dabei sein. Was wir hoffen, ist, dass wir in diesem Teil, wo wir die spirituelle Praxis ganz intensiv pflegen und sehr, sehr schöne Bhajans über Lord Chaitanya lesen, dass wir auf diese Art und Weise die Ermächtigung kriegen, das Wissen, was wir diskutiert haben oder was wir verstanden haben und aufgenommen haben, auch tatsächlich zu verwirklichen. Wir werden so dann machen. So, nachdem Rupa Goswami diese Unterweisung gehört hatte, ging er dann nach Vrindavan und beschäftigte sich dort in vielen, wie soll ich mich ausdrücken, transzendentalen Aktivitäten und im Ermitteln dieses oder in dem Sortieren dieses Wissens, was er bekommen hat. Schön. Das als Einleitung. Jetzt möchte ich noch sehen. Ups. Uhr ist falsch rum. Es ist 9 Uhr, ist das richtig?
Ja.
Oh. Ich möchte ganz kurz vielleicht noch vom Frühstück ein bisschen über die Unterweisung sprechen und dann nach dem Frühstück voll und ganz da reinsteigen. Als Rupa Goswami von Chaitanya Mahaprabhu hörte, fing Chaitanya Mahaprabhu in seinen Unterweisungen in einem Wissensgebiet an, welches man als Sambandha bezeichnet. Banda. Dieses Wissen, Sambanda, beschäftigt sich mit unserem Hiersein, unserem, sagen wir mal, Wissen über unsere spirituelle Identität, Wissen darüber, wie die Welt uns beeinflusst, in der wir im Augenblick sind, und auch Wissen über die Natur Gottes, die Persönlichkeit Gottes. Er sagte, Rupa, Chaitanya Mahaprabhu, sagte Rupa Goswami, dass es 8.400.000 Arten Lebensformen gibt, in denen die ewige Seele in der materiellen Welt gegenwärtig ist. Er beschrieb dann die ewige Seele so: Wenn wir die Spitze eines Haares in 100 Teile teilen und dann ein Teil nehmen und ihn wieder 100 Mal teilen, dann stellt dieser 10.000ste Teil einer Haarspitze die Größe des Lebewesens dar. Das ist das Urteil der wichtigsten vedischen Mantras. Es wird hier also eine konzeptionelle Größe gegeben. Das Konzept ist, dass die Seele sehr klein ist, das heißt sehr unterentwickelt in den, sagen wir mal, im materiellen Körper. Durch spirituelle Praxis kann diese spirituelle Seele, unsere spirituelle Persönlichkeit, wieder zum Vorschein gebracht werden. Und darüber wird Chaitanya Mahaprabhu sprechen. In Indien wird die Geschichte erzählt von einem sehr schwachen jungen Mann, dem geholfen werden sollte. Er hatte einen ganz abgemagerten und hässlichen Körper. Und so sagte sein Vater zu ihm, ganz einfach, du musst jeden Tag einen kleinen Stier die Treppe eines Hauses hochtragen. Und das tat er. Der Stier wuchs ziemlich schnell heran und wurde ein schweres Gewicht, bis er schließlich so einen kraftvoll ausgebildeten Körper hatte, wie ein starker, gesunder Mensch. Ihm wurde also eine Praxis angeboten, durch den er sich weiterentwickeln kann. Chaitanya Mahaprabhu wird, und das werden wir nach dem Frühstück durchnehmen, Rupa Goswami eine Praxis geben, durch den er diese, sagen wir mal, seine spirituelle Form, die jetzt nicht manifestiert war, sondern so groß war wie ein 10.000ste Teil einer Haarspitze. Könnt ihr sehen? Das ist sehr wenig, sehr klein, wiederentwickelt werden konnte. Dann sagte Chaitanya Mahaprabhu zu Rupa Goswami, dass es von den 8.400.000 Arten, in denen die ewige Seele in dieser kleinsten, zusammengeschrumpften Form, könnte man sagen, gegenwärtig ist, ohne ihren spirituellen Körper zu haben, dass es unter diesen 8.400.000 Arten 400.000 menschliche Formen gibt, so wie ihr. Diese menschlichen Formen werden in zwei Kategorien eingeteilt, so sagte Chaitanya Mahaprabhu. Die Kultivierten und die Nicht-Kultivierten. Der größte Teil der 400.000 menschlichen Lebensformen sind die nicht-kultivierten Lebewesen. Warum sind sie nicht kultiviert? Weil sie kein vedisches Wissen haben. Nur wenige von diesen vedisches Wissen heißt das Urwissen über unsere spirituelle Identität. Nur ganz wenige von diesen 400.000 sind überhaupt kultiviert. Nun, diese kultivierten Anhänger oder kultivierten Menschen bestehen aus vier Gruppen. Denjenigen, die nur den vedischen Schriften einen Lippendienst tun. Das heißt, die befolgen nicht wirklich das spirituelle Wissen, sondern sind so einfach so, ja, Lippendienstler. Und dann gibt es eine andere Gruppe, das sind diejenigen, die sich angezogen fühlen zu den Tätigkeiten in den Vedas, den sogenannten frommen Tätigkeiten, die den Menschen dazu verhelfen, auf eine tugendhafte Ebene zu kommen. den Karmis und sogar schließlich, nachdem sie das menschliche Dasein aufgegeben haben, in die, auf die höheren Planeten kommen. Dann gibt es die Jnanis, das heißt die Intellektuellen, und die Yogis. Das sind die kultivierten Menschen. Diejenigen, die einen Lippendienst ausüben, das heißt, die wissen von den Vedas, aber praktizieren nichts. Diejenigen, die Karmis sind, das heißt, die befolgen die vedischen Unterweisungen, um eine Verbesserung ihres materiellen Daseins zu erreichen. Dann die Jnanis, das heißt, die befolgen den Teil der vedischen Unterweisung, die ihnen helfen, von der materiellen Welt befreit zu werden. Und dann die Yogis, die mit den mystischen Fähigkeiten, die man erlangen kann, herumexperimentieren. Nun, all diese, so, diese vier Kategorien, die ich eben erwähnt habe, mögen unterschiedlich sein, aber sie haben eine Eigenschaft. Das heißt, sie sind angezogen zu den materiellen Wünschen. Es gibt eine Kategorie, das sind die, die in der fünften Kategorie sind. Hier waren die 1, 2, 3, 4 Kategorien. Die waren alle mit materiellen Wünschen ausgestattet. Und dann gibt es eine ganz kleine Kategorie. Das sind die Transzendentalisten, die sind wunschlos. Die wollen nichts mehr von dieser Welt haben. Und über diese Gruppe wird Lord Chaitanya Mahaprabhu sprechen. Er wird die einzigartige Stellung von den geweihten Krishnas herausheben, die nicht wie die anderen Lebewesen in der materiellen Welt noch Wünsche verfolgen in dieser materiellen Welt, sondern die einfach ihre spirituelle Natur in Beziehung zu Krishna erlangen wollen und keine materiellen Wünsche haben. Höre mit diesem Text auf. Krishna Bhakta Nishkama Atayava Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta. Weil ein geweihter Shri Krishnas wunschlos ist, ist er von Frieden erfüllt. Die Kamis wünschen sich materiellen Genuss, die Jnanis wünschen sich Befreiung von der Materie und die Yogis wünschen sich materielle Fertigkeiten zu schweben und Dinge zu erschöpfen. Deshalb sind sie alle voller Lust, das heißt materieller Begierden, und können keinen Frieden finden. Wer Frieden haben möchte, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, der muss ein Devotee Krishnas werden, ein Wunsch, keine materiellen Wünsche mehr haben. Und wie das zu tun ist, wie man auf die Stufe eines Devotees von Krishnas kommt, das werden wir gleich sehen, wenn wir weitermachen mit unserem Seminar. So, damit bin ich an ein schönes Ende gekommen von meinem ersten kleinen Blog. Ihr werdet sehen, das wird sich noch ein bisschen entfalten. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch mit dem gewissen Unverständlichkeitsblick kommen. Was ist denn das für ein Thema? Was ist denn das für ein Seminar, wo ich hier gelandet bin? Macht euch keine Sorge. Es ist wie eine Knospe, die sich mehr und mehr entfalten wird. Heute ging es mir darum, eines der Persönlichkeiten vorzustellen, Rupa Goswami, der die Lehren Lord Chaitanyas empfangen hat, unter der, sagen wir mal, unter diese Lehren von Lord Chaitanya werden wir ein bisschen heute und morgen durchbesprechen und ein bisschen durch diesen wunderschönen Garten hindurchgehen und hier und da eine Blume pflücken. Dann werden wir einfach irgendwo, das werden wir heute Nachmittag, ich werde es immer so machen, ich werde morgens anfangen mit den Lehren und dann nachmittags einen leichten Teil haben über das Leben. Da geht es über Erzählungen, was Lord Chaitanya so gemacht hat und wie er so war, dass wir ihn so verstehen können. Gut. Der erste Seminartag ist immer so von so einem rein spirituellen Seminar, da muss man so rein. Ja. würde also abholen und ein bisschen inspiriert mit spiritueller Kraft. Am liebsten würde ich hier einfach einen Kraftgenerator hinstellen, der euch so mit spiritueller Kraft so erfüllt, dass ihr euch langsam aufladet, sozusagen. Aber das gibt es leider nicht, das muss jeder selber machen. Schön, dann würde ich hier sagen, weil wir werden hier noch keine Fragen haben, ich möchte in der Zeit bleiben. Es gibt jetzt bestimmt irgendwann Prasada. Wir werden das hier beenden. Leute, Tanya Mahaprabhu ki, das Seminar ki, Shishigoni Tai ki, Go Femenandi. Ich war so müde. Also richtig. Ich brauche ungefähr einen Tag, dann bin ich in dem Seminarstakt drin, aber ihr müsst einfach ein bisschen mit der menschlichen Seite in mir Verständnis haben. Ihr könnt ja noch ein bisschen so 2 Minuten so hin und her reden, dann bin ich Material werden. Also, ihr müsst mir nicht böse sein, aber das ist die ganz ehrliche Situation. So mein Material hier noch ordnen und dann fange ich gleich an. Ich möchte euch noch einmal ganz kurz eine Zusammenfassung von dem Text geben, den wir, oder für den Textabschnitt, den wir gemacht haben. Es ging dort um eine Art, sagen wir mal, Einengung des Themas. Chaitanya Mahaprabhu fing seine Unterweisungen an Rupa Goswami an, indem er sagt, dass es 8.400.000 Lebensformen gibt, in denen sich die ewige spirituelle Seele aufhält. Er kam dann zu 400.000 menschlichen Lebensformen, in denen dann 4 Arten von Persönlichkeiten oder Transzendentalisten sichtbar sind. Die Karmis, das heißt diejenigen, die sich mit guten Tätigkeiten versuchen zu erheben. Die Jnanis, die sich aus dieser ganzen materiellen Welt entfernen wollen. Und die Yogis, das heißt solche, die mystische Fähigkeiten erlangen wollen. Über all diese Arten von Transzendentalisten sagte Chaitanya Mahaprabhu, dass es ihnen an innerer Ruhe fehlen würde. Akala Ashanta, sie sind Ashanta, nicht Shanti, sondern Ashanti. Das heißt unzufrieden, weil sie eigentlich noch immer Wünsche zu erfüllen haben. Wünsche in dieser Welt. Und dann kam Lord Chaitanya zu den geweihten Krishnas. Er sagte, diese geweihten Krishnas sind ganz besonders und ganz speziell, weil sie eben ohne Wünsche sind. Sie sind wunschlos. Das heißt, sie haben keine materiellen Wünsche mehr. Ein Devotee kam am Abschluss zu mir und sagte, ja, weißt du nicht, du hattest eben gesagt, man ist unzufrieden, solange man noch Wünsche hat. Aber auch ein Gottgeweihter hat doch Wünsche. Er will doch zurück zu Krishna. Er will doch Liebe zu Krishna entwickeln. Ich finde es wichtig, dass wir noch ganz kurz auf diesen Zusammenhang bei diesem Zusammenhang bleiben. Es ist im Allgemeinen bekannt in der vedischen Schrift, dass jemand, der Wünsche hat, unzufrieden ist. Denn es ist eine Natur der Wünsche, dass man sie nicht zufriedenstellen kann. So sagen die Schrift. Was passiert? Hier ist ein Wunsch, der auf irgendetwas gerichtet ist und der uns sozusagen die Lüge eingibt. Wenn du das erreichst, dann wirst du zufrieden werden. Das ist ein Objekt des Wunsches, ein O. Es ist jedoch so, dass wenn dieses Objekt erreicht ist, dann tut sich dieser Wunsch in 2 doppelt so stark, wenn ich das hier mit Vektoren angeben kann, Wünsche erweitern. Es ist ungefähr so, sagen wir mal so, ich wünsche mir Sexualität. Ich glaube, das kennt ihr diesen Wunsch, das ist sehr verbreitet in dieser modernen Welt. Man geht dann zum Objekt, Sexualobjekt hin und versucht es zu befriedigen. Danach kommen zweimal so starke Wünsche zum Vorschein. Man will es erneut wieder tun und man möchte es besser tun. Oder man isst eine Pizza. Wir wollen mal ein bisschen nicht so unter der Gürtellinie philosophieren. Man isst eine Pizza und kriegt eine Pizza. Danach, nach einer kurzen Zeit schon, ist man wieder hungrig und möchte etwas Neues essen und etwas Besseres essen. Das ist der Fluch, den jemand erlebt in der materiellen Welt, der materielle Wünsche hat. Nun, wie steht es mit Devotees von Krishna? Devotees von Krishna werden deswegen glücklich, weil sie sich an ihren ursprünglichen Wunsch, zu ihrem ursprünglichen Wunsch, nämlich Krishna zu lieben, zurückbesinnen. Wir müssen wissen, dass die Triebfeder von allen Wünschen, die sozusagen dahinter steht, Liebe ist. Und der Wunsch nach Liebe ist. Ein Geweihter Krishnas kommt zurück zu dem Urgrund der Wünsche, aus dem er geschaffen ist und aus dem er besteht. Und dort ist tatsächlich dieses Gesetz, was ich eben erklärt habe, nicht mehr vorhanden. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie alle Wünsche letztendlich aus dem Urgrund, nämlich Liebe zu Gott. Wenn die Liebe zum Beispiel in einer mitleidsvollen Art und Weise auf einen Menschen gerichtet wird, nicht jetzt um ihn zu genießen, körperlich zu genießen, wird diese Liebe transformiert in so etwas wie Mitleid. Der Urgrund, aus dem alles herauskommt, ist diese reine Liebe zu Krishna, zu Gott, die ursprüngliche Energie des Lebewesens. Und ein Devoti Krishnas versucht, diese verschiedenen Derivate, das heißt Dinge, die entstanden sind aus der Liebe, zu purifizieren, zu reinigen und zum Urgrund zurückzukommen. Das ist sein Anstreben. Und deswegen ist er so etwas wie wunschlos glücklich, weil er es hier mit der reinen Liebe zu tun hat, die nicht durch äußere Dinge und Attribute verändert ist oder und somit zu Mitleid, Lust, Gier oder die 1008 Spielarten für Liebe werden. Es gibt im Sanskrit ungefähr 64 Begriffe für Liebe. Das, was wir in der materiellen Welt bezeichnen als Liebe, geht meistens unter dem Begriff Trishna. Trishna, nicht Krishna. Trishna heißt so viel wie Durst. Ich habe ein Bedürfnis. Ich weiß es nicht wirklich zu benennen, das Bedürfnis. Dieses Bedürfnis ist dann entweder meine Gier, meine Lust oder auch mein Mitleid. Etwas sehr Nobles unter den Menschen. Mein Mitgefühl. Wenn ich aber dazu komme, diesen Trishna, diesen Durst, wo ich im Mittelpunkt stehe, einen anderen Mittelpunkt zu setzen, nämlich Krishna, es geht sogar rein, es reinigt sich sogar. Nicht, dann vergeht dieses egoistische Prinzip, löst sich auf und ich bin in der Lage, wirklich zu lieben. Das heißt, mir geht es nicht mehr um mich, um mein kleines Ego. So, deswegen sagt man, der Devoti ist frei von allen Wünschen, der geweihte Krishnas ist frei von allen Wünschen, weil er schwimmt in dem Ozean der Prema, der Liebe, und nicht in irgendetwas, was aus der Liebe hervorgegangen ist und was nie zufriedengestellt werden kann, weil es eben nicht diese ursprüngliche Qualität besitzt. Gut, so im Verlauf und wird jetzt von Lord Chaitanya eine wunderschöne Analogie gegeben. Eine Analogie, in der beschrieben wird, wie man diese erstrebenswerte Position eines Devotees von Krishna erlangen kann, was nötig dazu ist, wie das geht. Diese Analogie möchte ich in einem kleinen Detail, also ein bisschen ausführlich durchgehen. Ich möchte euch zunächst einmal den Anfangstext bringen. In dem Anfangstext wird das Lebewesen beschrieben auf einer Reise durch die verschiedenen Universen. Brahmana Brahmite Kona Bhakyavanjiv Guru Krishna Prasadepae Bhakti Lata Beach. Alle Lebewesen wandern entsprechend ihrem Karma durch das gesamte Universum. Einige von ihnen werden auf das obere Planetensystem erhoben und einige gelangen auf die niedrigen Planetensysteme hinab. Von vielen Millionen wandernder Lebewesen erhält eines, das sehr vom Glück begünstigt ist, durch die Gnade Krishnas die Gelegenheit, mit einem echten spirituellen Meister zusammenzukommen. Ein solcher Mensch empfängt sowohl durch die Gnade Krishnas als auch durch die Gnade des spirituellen Meisters den Samen der Pflanze hingebungsvollen Dienstes. Es wird also hier gesagt, dass es verschiedene Universen gibt in dieser Wolke des Vergessens, wenn ihr so wollt. Das ist bestimmt nicht eine genau kosmische Zeichnung hier, sondern mehr eine systematische. Und dass das Lebewesen auf der Suche nach Bedürfniserfüllung, auf der Suche danach, seinen Durst zufriedenzustellen, seinen Krishna zufriedenzustellen, von Universum zu Universum und von Planet zu Planet wandert und dort materielle Tätigkeiten ausübt, um eben den Krishna zu befriedigen, diesen Durst, der seit unvordenklichen Zeiten in der Seele entstanden ist, wo sie nämlich, seitdem sie Krishnas liebevolle Gemeinschaft verlassen hat. Nun, wandert sie entsprechend ihres Karmas von einem Universum zum nächsten oder von einem Planeten zum nächsten, von einem Leben zum nächsten. Ihr alle, die hier sitzt, sind weitgereiste Seelen, die sehr viel Karma ausgeübt haben, welches sich immer weiter und weiter fortentwickelt hat und dafür gesorgt hat, dass ihr schließlich in die menschliche Lebensform hier in Deutschland gekommen sei. Welcome to the human race. Ihr Karma an Karma-Tour. So würde die vedischen Schriften sagen. Nun, wenn solch ein Lebewesen aus dem Kreislauf des Karma, dieses Karma, soll ich vielleicht kurz erörtern, hat drei verschiedene Stufen. Erstmal ist es Avidya, das heißt Unwissenheit, dann ist es Bija, das heißt ein Samen, Karma entwickelt sich in Form eines Samens, das ist zu Deutsch gesagt der Wunsch, der noch nicht erfüllt ist. Und daraus entwickelt sich eine Papa oder eine Punya-Tätigkeit. Papa heißt eine sinnvolle Tätigkeit, die nicht nach den kosmischen Gesetzen ausgeübt wird. Und Punya eine fromme Tätigkeit. Nun, beide Tätigkeiten schaffen eine karmische Reaktion. Die wiederum ein Menschen dazu bringt, in Unwissenheit von seiner ewigen Tätigkeit tätig zu werden und etwas zu erleben. Und so geht dieser Kreislauf des Karmas seit unvordenklichen Zeiten davon. Ist das einigermaßen verständlich? Wir sind in Unwissenheit über unsere ewige spirituelle Tätigkeit, entwickeln daraus einen Wunsch
einen Wunsch sagen, können wir auch sagen, der dazu führt, dass wir entweder eine sinnvolle oder fromme Tätigkeit ausführen. Beides, auch die fromme Tätigkeit, wird noch als unwissend ausgeübt, ausgesehen. Es ist eine Spielart des materiellen Tuns, gut und schlecht. Und aus dem Tun heraus kommt eine karmische Reaktion, eine Karma-Reaktion, die wieder dafür führt, dass wir unsere Unwissenheit ins materielle Dasein wieder fortsetzt, sodass wir wieder diesen Kreislauf gehen. So, weil das so ist, wird gesagt, dass das Lebewesen seit unvordenklichen Zeiten schon hier in diesem materiellen Universum vor sich hin lebt und mit materiellen Tätigkeiten aus beschäftigt ist. Nur durch großes Glück wird dieser Tätigkeits- oder dieser Kreislauf durchbrochen. Das große Glück besteht darin, dass man eine große Seele trifft, die einem hilft, diese Unwissenheit, die der Urgrund für alles Karma ist, diese Avidya, zu beseitigen, durch seine Unterweisungen und dadurch, dass diese große Seele einen beschäftigt in Krishnas Dienst. Ich möchte euch ein bisschen vorlesen aus der Erklärung, die Srila Prabhupada zu diesem wichtigen Text gegeben hat. Wenn wir von Brahmanda, Universum, sprechen, meinen wir damit entweder das ganze Universum oder das Bündel vieler Millionen von Universen. In allen Universen gibt es unzählige Planeten und auf diesen Planeten befinden sich unzählige Lebewesen in der Luft und im Wasser. Und überall gibt es Millionen und Abermillionen von Lebewesen und Maya, die Illusion, lässt sie Leben für Leben die Folgen ihres fruchtbringenden Handelns erleiden und genießen. Von diesen vielen Lebewesen kommt eines, das wirklich vom Glück gesegnet ist, durch Krishnas Gnade mit einem echten spirituellen Meister in Kontakt. Nun, ein gutes Beispiel hierfür, für dieses In-Kontakt-Kommen mit einem echten spirituellen Meister, der diesen Kreislauf beendet, ist der Narada Muni. Narada Muni, Prabhupada spricht in der Erläuterung von ihm, ist der Sohn einer Dienerin und irgendwann einmal kommen durch gutes Glück seine vier große Heilige bei ihm zu Hause vorbei. Es ist gerade der Einbruch der Regenzeit, der Monsunzeit, und sie können nicht mehr auf den schlüpfrig gewordenen Wegen gehen. Und er hat Kontakt mit diesen großen Heiligen und lernt von ihnen den Vorgang des spirituellen Lebens. Prabhupada schreibt über diese Sache. Wenn man so glücklich werden kann, wie man so glücklich werden kann, wird durch das Leben Srila Narada Munis illustriert. Narada Muni war in seinem vorherigen Leben als Sohn einer Dienstmagd zur Welt gekommen. Obwohl er nicht in sehr großen Wohlstand hineingeboren wurde, diente seine Mutter glücklicherweise einigen Geweihten Krishnas. Als sich diese Geweihten während der Chaturmasya-Zeit ausruhten, das ist die Zeit, von der ich euch geschichtet habe, ergriff der Knabe Narada die Gelegenheit und diente ihnen ebenfalls. Die Vaishnavas, die mit dem Jungen Mitleid hatten, gaben ihm die Überreste ihres Essens. Sie aßen also nicht alles, weil der Knabe den Vaishnavas diente und ihren Anweisungen folgte, wurde er durch ihre Barmherzigkeit, ohne sich dessen bewusst zu sein, allmählich ein reiner Gottgeweihter. Im nächsten Leben war dann Narada Muni der erhabenste aller Vaishnavas und der bedeutendste Vaishnava, Guru und Acharya. Nicht so ist es im Grunde genommen, so wird man also vom Glück begünstigt, dass man große Seelen trifft, in deren Herzen etwas Besonderes ist. In unserem Herzen ist Unwissenheit und der Wunsch, das mal zu Leben zu genießen, was sich dann in das Gesetz von Aktion und Reaktion verschlägt. In den Herzen der großen Seher ist Kripa, das heißt Krishnas Barmherzigkeit, drin enthalten. Die gehen durch die Welt herum, einfach um jeden, der mit ihnen in Kontakt zu kommen, mit Kripa, mit Krishnas Barmherzigkeit zu segnen. Die haben keine Wünsche, das materielle Leben zu genießen, sondern den Wunsch, das Krishna-Bewusstsein weiterzubringen und so Lebewesen, die in Kreislauf von Geburt und Tod gefangen sind, zu segnen. Srila Prabhupada hat einmal das ausgedrückt. Seine Schüler fragten ihn einmal, wie sind wir eigentlich zum Vorrang des spirituellen Lebens gekommen? Wir hatten so viele materielle Wünsche und materielle Pläne im Geiste und waren so gefallen und so gesunken. Und Prabhupada sagte dann ein bisschen schüchtern, ich habe euch glücklich gemacht. Ich habe euch dieses Glück im spirituellen Leben beschäftigt zu sein gegeben. Das ist die Segnung, die man erhält, wenn man einen Devotee trifft. Nun, wenn man solch einen großen Gottgeweihten trifft, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man öffnet sich nicht oder man bleibt verschlossen. Dann bleibt auch die Kripa, die Barmherzigkeit, für uns verschlossen. Wir bekommen sie nicht. Das andere ist, dass wir Devotees, dass wir solchen großen Seelen unseren Dienst da anbieten und ihren Anweisungen folgen. Wenn wir den Anweisungen einer großen Seele folgen und somit ein Objekt ihrer Sympathie werden, dann werden wir erfasst werden von dieser Kripa, von dieser Barmherzigkeit, die in unser Herz hineingeht und uns auf diese Weise ebenfalls spiritualisiert. Ihr müsst wissen, zum spirituellen Leben zu kommen, geht eigentlich nur durch eine andere Energie, nicht durch unsere eigene Energie. Wenn wir könnten alles tun und uns wirklich bemühen, aus der materiellen Welt herauszukommen, aber unsere Bemühungen würden wie die eines Münchhausens bleiben, der sich einen Zopf versucht rauszuziehen aus der materiellen Welt. Materielle Bemühungen können nicht spirituelle Ergebnisse bringen. Wir brauchen diese Kripa Shakti, man nennt sie auch Shakti, wenn wir schon über Energien sprechen. Diese spirituelle Energie, die uns gegeben wird durch große Persönlichkeiten, in deren Herzen diese Energie gegenwärtig ist. So, wir bekommen also, so heißt es, durch die Gemeinschaft mit solchen Persönlichkeiten den Samen der Pflanze des hingebungsvollen Dienstes. Das Wort, was Lord Chaitanya gebraucht, ist Bhakti Lata Beach. Bhakti ist klar, heißt Hingabe, Lata heißt Pflanze und Bija heißt, wie hier auch, der Same oder auch der Wunschsame, uns im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Wir haben hier also im Zusammentreffen mit einer großen Seele die Chance, auf spirituelle Art und Weise energetisiert zu werden oder auch befruchtet zu werden in unserem Herzen durch die spirituelle Kripa-Shakti-Energie, die spirituelle Energie von Krishnas Barmherzigkeit. So, ich will noch einen Text vorlesen, den nächsten Text, nämlich 152. Wenn ein Mensch den Samen hingebungsvollen Dienstes empfängt, was tut er dann? Dann muss er zu einem Gärtner werden. Ich habe gerade von Gadatha gehört, dass wir noch dringendst einen Gärtner suchen hier. Oder zwei. Denn wir haben ein großes Anwesen, was verwildert, ohne die Gegenwart eines Gärtners. So ist es auch mit eurem Herzen. Wenn wir das spirituelle Leben bekommen haben, ist es wichtig, ein Gärtner zu werden, es zu kultivieren, den Garten unseres Herzens zu kultivieren. Und im Text 152 dieses Kapitels wird gesagt, wie das geht. Wenn ein Mensch den Samen hingebungsvollen Dienstes empfängt, sollte er ihn behüten, indem er zum Gärtner wird und sich den Samen in das Herz sät. Wenn er den Samen durch den Vorhang des Shravana und Kirtanas bewässert, wird dieser allmählich zu sprießen beginnen.
Ich hoffe, ich habe genug Papier. Kann man anlegen.
Hier kommen wir also durch das Zusammentreffen mit einer großen Seele den Samen des hingebungsvollen Dienstes. Und dann sollten wir daran zwei Vorgänge wenden, der spirituelle Gärtner. Der eine heißt Shravana. Was ist Shravana? Ja? Wer hat was gesagt?
Hören,
danke. Und der zweite Vorgang ist Kirtanam. Wir sind hier an der Vega Akademie, muss das schon richtig sein. Das ist so viel wie Chanten. Es ist interessant, dass es bei dem Vorgang, diesen spirituellen Samen zu bewässern, ein Vorgang gibt, der Hören und Chanten ist. Ich möchte euch das ein bisschen erläutern. Was in der materiellen Welt am wenigsten Substanz hat, nämlich Klang, ist in der spirituellen Welt die Substanz schlechthin. Wenn ich zum Beispiel sage, Gadadha, hier, du sollst 1 Million deutsche Mark bekommen für deine Vorhaben, Bücher zu drucken und so weiter und so fort. Wenn ich das nur sage, hat das keinen Wert an und für sich. Denn 1 Million deutsche Mark ist etwas ganz anderes als 1 Million deutsche Mark. Es sind nur Worte. Das andere ist ein Goldbarren oder zwei oder nicht. Ich kenne mich nicht so aus, weil ich ein armer Mensch bin. In der spirituellen Welt jedoch ist der Klang identisch mit dem, was der Klang benennt. Es ist kein Unterschied. Die spirituelle Welt besteht aus Klang. Deswegen ist es so, dass es sogenannte Mantren gibt, die spirituelle Klangschwingungen. Wenn der Devotee die chantet, sieht er plötzlich den Inhalt dieses Mantras direkt vor sich. Brahma zum Beispiel chantet den Gopal Gayatri Mantra, ein Mantra, und als er ihn chantet, offenbart sich vor ihm die gesamte spirituelle Welt und ist da. Der spirituelle Klang ist die größte Substanz. Alles aus der Welt besteht aus Klang. Krishna, Gott, ist identisch mit dem Namen Krishna. Das ist eine Wissenschaft. Man muss lernen, richtig zu chanten, Kirtanam zu machen und richtig zu hören. Dann wird man mit dieser spirituellen Energie oder spirituellen Substanz den Samen des hingebungsvollen Dienstes bewässern und eine kleine Pflanze wird da herauskommen. Was genau? Nun, es gibt verschiedene Samen in dieser Welt, sagt Srila Prabhupada. Samen, die man bekommt von anderen. Diesen Bhakti Lata Beach empfängt man durch die Gnade Krishnas vom spirituellen Meister. Nicht dieser hier.
Stehen wir den Stuhl.
Andere Samen sind der sogenannte Anjabilas Bij. Also man bekommt andere Samen im Herzen. Der Karma Bija und der Jnana Bija. Man macht vielleicht nicht einen rein gottgeweihten Treffen und man kriegt, wenn man jemanden trifft, der sehr machtvoll ist, plötzlich im Herzen den Karma-Wunsch. Ich weiß, Gopinath, ein guter Freund von uns und der Veda-Akademie und ein fantastischer Gitarrist, viele sagen, er sei so gut wie der verstorbene Jimi Hendrix. Kann auch genauso Gitarre spielen mit den Zähnen auf den Gitarrenseiten, ohne ein, manchmal kriegt er einen gewienert, einen elektrischen Schlag, aber das hält ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Der Gopinath erzählte mir, wie er als kleiner Junge einmal mit seinem Vater in ein Musikkonzert ging und ein Gitarrist, irgendwie so mit so einer großen Schmalzlocke, ist schon ziemlich alt, der Gopinath, lehnte sich in großer Verzückung nach hinten und spielte auf den Saiten seiner elektrisch angeschlossenen Gitarre. Nicht? Und als er den so sah, in der Wonne, bekam er den Karma Beach, den Samen in sein Herz gelegt, ebenfalls ein Gitarnero zu werden, ein Gitarrenheld zu werden. So, wenn man ein, das ist jetzt ein Beispiel davon, von einer nicht spirituellen Befruchtung, könnte man sagen. Es gibt aber auch zum Beispiel ja verschiedene Arten von Gurus, die nicht unbedingt geweihte Krishnas sind und die in das Herz ihrer Schüler hinein nicht unbedingt den Samen hineinlegen, dass die ebenfalls jetzt zu Krishna in die spirituelle Welt gehen, sondern dass die einfach nur intellektuelle Spekulanten werden, zum Beispiel. Oder noch andere Dinge tun, bekommen. So, es gibt also verschiedene Samen. Wenn man nicht genug Glück hat und den Bhakti Lata Beach vom spirituellen Meister nicht empfängt, kann es auch sein, dass man stattdessen einen Karma Bija, einen Jnana Bija, den politischen und sozialen oder den philanthropischen Bija kultiviert. Versteht ihr das? Es kann sein, dass wir in unserem Leben nicht den Samen der Hingabe zu Krishna entwickeln, sondern dass wir, selbst wenn wir in einer spirituellen Bewegung sind, selbst wenn wir in der Hare Krishna Bewegung sind, wo manche drin sein sollen, die hier sprechen, der Sprecher zum Beispiel, nicht? Es kann sein, dass man in seinem Herzen andere Wünsche entwickelt, wenn man nicht sehr vorsichtig ist. Und man will dann zum Beispiel vielleicht am Ende eine große Position erlangen oder eine große große materielle Freuden erlangen. Es kommt wirklich auf die Kultivierung drauf an. Deswegen sind zwei Dinge nötig. Dass man erstmal den echten Sadhu trifft, den echten, den geweihten Krishnas, den echten, sagen wir mal, den spirituellen Meister, spiritueller Meister, der ein Devoti Krishnas ist, ein geweihter Krishna. Und dann, dass man den richtigen Samen kultiviert, der richtige Bija. Richtige Bija muss kultiviert werden. Wenn man eine kleine oberflächliche Betrachtung der Zuhörerschaft machen würde, würde es sich ergeben bei der Betrachtung, dass jeder von euch einen Samen kultiviert hat oder Samen kultiviert hat. Und wenn ihr den Samen des hingebungsvollen Dienstes erhalten habt von einer großen Seele, dann solltet ihr diesen Samen kultivieren und nicht andere. Prabhupada sagt es so: Die Methoden, Regeln und Vorschriften, durch die man im hingebungsvollen Dienst vollendet geschult wird, stellen den Bhakti Lata Beach, den Samen hingebungsvollen Dienst, dar. Also, dieser Same, den wir versuchen zu entwickeln, zu einer kräftigen Pflanze, sind die Methoden, die spirituellen Regeln, Vorschriften. Was der Unterschied ist, ist, dass die spirituellen Regeln positive Dinge sind, mach das, mach das, mach das, mach jenes, und die Vorschriften, die sagen, mach das nicht, mach das nicht. Zum Beispiel, wir im Krishna-Bewusstsein chanten die heiligen Namen, wir singen Krishnas heiligen Namen vor uns hin, wir lesen die heiligen Schriften, wir beschäftigen uns mit dem neunfachen Pfad des hingebungsvollen Dienstes, und was tun wir nicht? Ja, wir essen kein Fleisch, und was tun wir auch nicht? So, einige Sachen nicht. Kein unzulässige Sexualität, schwierig zu, kein Glücksspiel, keine Berauschungsmittel nehmen wir. Das ist uns schon so im Fleisch und Blut, dass wir das ganz vergessen. So, das ist, was wir tun. Im nächsten Text, den wir nach der Pause lesen werden, wird beschrieben werden, was denn das Ergebnis ist, was daraus wird. Aber ich möchte hier jetzt eine kleine Pause machen für, sagen wir mal, ja, für 15 Minuten, und nach der kleinen Pause möchte ich dann gerne eure Fragen entgegennehmen zu diesem Thema. Ihr könnt euch das noch ausdenken, und dann werden wir weitergehen mit den Lehren von Lord Chaitanya. Es wird sehr praktisch werden. Oh, gut, also, wir sehen uns wieder in 15 Minuten. Da kann man so einiges machen. Ich würde auch vorschlagen, bevor wir anfangen, dass wir so ein... haben wir Bompass oder haben wir einen Gong? Gong wäre noch schöner. Muschelhorn. Haben wir ein Muschelhorn?
Wir haben Muschelhorn, ja.
Dann blasen wir vielleicht auf dem Muschelhorn. Ja, das machen wir. Schöner Devi, du bist so, hast so einen kräftigen Muschelhorn. Das hört sich so gut an. Brinda Devi wird also immer blasen, dreimal, und dann weiß man, es geht los. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich. Auf Wiedersehen. Ich wollte sagen, dass man die Tür vielleicht schließt, auch wenn dann noch nachts, wie ganz kurz zu zusammenfassen. Man wird, Lord Chaitanya ging davon aus, dass es unterschiedliche Lebensformen gibt, in denen die spirituelle Seele platziert ist, und diese Seelen bewegen sich durchs Universum auf einer Art kosmischen Reise, wenn man so will, propelliert oder angefeuert durch ihre materiellen Wünsche, die aus einer der Unwissenheit herausgehen. Nun wurde gesagt, dass und von diesen Lebewesen jemand von Glück begünstigt wird, das heißt, jemand, der einen echten spirituellen Meister trifft und anfängt und von ihm den Samen des hingebungsvollen Dienstes erhält. Seine Aufgabe ist es denn, diesen Samen zu bewässern, indem er über Krishna hört und über ihn chantet. Wir hatten gesagt, dass dieses Hören und dieses Lobpreisen Gottes eine spirituelle Tätigkeit ist, weil sie aus spiritueller, weil die Klangschwingung eben aus spiritueller Energie besteht. Nun wollen wir weitergehen in unserem Text. Ich wollte euch sagen, das ist das erste Mal, dass ich so dicht am Text meine Seminare gebe. Und das erfüllt mich mit einer großen, großen Freude. Wie geht es weiter? Wenn man den Bhakti Lata Beach bewässert, keimt der Same und der Pflänzling wächst allmählich heran. Pflänzling, das ist bestimmt von einem Nichtgärtner gemacht, diese Übersetzung. Also diese kleine Kletterpflanze vielleicht. Wenn man den Bhakti Lata Beach bewässert, keimt der Same und die kleine Kletterpflanze wächst allmählich heran, bis sie die Wände des Universums durchbricht und über den Viraja-Fluss, der zwischen der spirituellen und der materiellen Welt fließt, hinauswächst. Die Pflanze erreicht Brahmaloka, die Brahman-Ausstrahlung, und gelangt, indem sie diese Schicht durchbricht, in den spirituellen Himmel, auf den spirituellen Planeten Goloka Vrindavan. Ich möchte das noch einmal zusammenfassen. Hier ist die Pflanze, dieser Same, den man erhalten hat, das heißt die Methoden des hingebungsvollen Dienstes und auch der Wunsch, zu Krishna zurückzukehren. Und man bewässert ihn durch Hören und Chanten. Dann wird gesagt, durchdringt er die Schichten des materiellen Universums. Will ich mal so angeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manchmal sagt man auch 9, aber wir bleiben mal bei 7. Und was passiert dann? Geht sie über den Viraja-Fluss, der zwischen der spirituellen und der materiellen Welt fließt. Hier ist also eine Art Fluss, eine Grenze nochmal, die die spirituelle und materielle Welt voneinander abhält. Genau wie hier dieser Fluss, der trennt Deutschland, wir sind da auf der Seite von Deutschland, sagt man, von der Tschechoslowakei oder Tschechien heißt es jetzt. Es verändert sich im Augenblick alles, diese Grenze. Dieser Fluss wird von Srila Prabhupada in der Erläuterung beschrieben. Zwischen der spirituellen und den materiellen Welten gibt es einen Fluss, den man auch den Ozean der Ursache nennt. Es ist also nicht ein Fluss, den man einfach nur mit zwei solchen Linien darstellen kann, sondern er ist weitaus größer. Aus diesem Fluss oder aus diesem Viraja-Bereich, den Ozean der Ursachen, Viraja, ich will jetzt mal hier mit Sonderzeichen, das ist so schön unverfänglich, weil man hier keine Grenzen hat. Da kommt der also hindurch. Und wie geht es hier weiter? Zwischen den spirituellen und den materiellen Welten gibt es einen Fluss, den man auch den Ozean der Ursachen nennt. Dieser Fluss steht nicht unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Deshalb heißt er Viraja. Das Wort Vi bedeutet Vigata, völlig ausgelöscht. Und Rajaha bedeutet der Einfluss der materiellen Welt. Ein Lebewesen auf dieser Ebene ist von der materiellen Verstrickung völlig frei. Für die Jnanis, das heißt die intellektuellen Yogis, nicht? Die mit der Brahman-Ausstrahlung verschmelzen wollen, gibt es Brahmaloka. Die wollen also in den Bereich, der sich jenseits des Flusses der Viraja befindet, das Brahman-Ausstrahlung, die Brahman-Ausstrahlung hineingehen. Die Bhakti-Lata indes findet weder in der materiellen Welt noch in der Brahman-Ausstrahlung hier Zuflucht, sondern wächst weiter. Bis sie den spirituellen Himmel erreicht, den man Goloka Vrindavan nennt. Also das hier ist eine Schreibübung meiner Vorgänger. Das hat eigentlich nichts mit dieser Darstellung zu tun. Fast nur aus Platzgründen. Jetzt keine neue Seite genommen. Und da in diesem Bereich geht also diese Pflanze hinein. Oder geht der diesen Bereich schreibt der Bhakti-Yogi an. Das ist total interessant. Viraja, dieser Grenzbereich zwischen materieller und spiritueller Welt, ist auch das, was die Buddhisten in ihrer buddhistischen Religion anstreben. Das heißt, dass über dem Fluss der Viraja liegt die Shunya, die Leere, wo absolut nichts gegenwärtig ist. Das Ziel der Buddhisten. Könnt ihr das so vorstellen, wie was bei dem Fluss, da gibt es, naja, jetzt ist es ein bisschen nieselig, aber da gibt es vielleicht einen kleinen Nebel darüber, der da so ist. Habt ihr schon mal bei Flüssen gesehen? Morgens oder abends? Bei dir habe ich, als wir dich besucht hatten, und da sind wir an so einem Fluss vorbeigefahren, den Karpfenbergfluss. Oder Karpfenberg, also wo immer das war. Da war so ein leichter Nebel darüber. So, der Grenzbereich zwischen materieller Welt und materiellen Universum und der spirituellen Welt ist also dieser Fluss, dieser Grenzfluss, wunderschön, und darüber ist so die Lehre der Buddhisten. Und dann geht die Bhakti-Leiter weiter, auch durch das Ziel der Unpersönlichkeitsanhänger, der Jnanis, den Brahman, Brahma-Loka nennt man es auch, Loka, und Nakaloka-Dam. Das wird sein Bett. Schön. Ich merke gerade, lass mich noch die Analogie zu Ende bringen und dann kommen die dann nehmen wir diese Frage-Session dann auf. Auf Text 154. Heißt es dann so: Wenn die Kletterpflanze der Hingabe in das Herz gepflanzt wurde und mit Shravana Kirtana bewässert wird, wächst sie höher und höher. Schließlich findet sie beim Wunschbaum der Lotusfüße Krishnas Zuflucht, welcher ewig auf dem Planeten Goloka Vrindavan im obersten Bereich des spirituellen Himmels weilt. Hier sind also dann die Lotusfüße von Krishna, das werde ich auch nur systematisch andeuten, weil ich sonst Kritik kriegen würde, was meine Malkenntnisse betrifft. So, die Frage, die an dieser Stelle auftritt, ist: Warum wird Goloka Vrindavan, das spirituelle Königreich Krishnas, als höher angesehen als alle anderen Orte in der spirituellen Vielfalt? Das ist die Frage. Und die Antwort auf diese Frage ist einfach. Seht mal, wie es schon am Anfang gesagt wurde, geht es im spirituellen Leben eigentlich darum, Liebe zu verwirklichen. Diese ursprünglich inhärente Liebe zu Krishna. Nun, diese Liebe zu Krishna findet statt in verschiedenen Rasas. Rasas oder ein Rasa ist sozusagen ist ein Wohlgeschmack, der in einer bestimmten Liebesbeziehung auftritt. Nicht? In dieser Welt zum Beispiel ist sehr angestrebt die Beziehung zwischen Mann und Frau. In dieser andersgeschlechtlichen Beziehung trifft ein bestimmter Rasa auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal ordentlich verliebt wart. Ihr habt bestimmt gemerkt in dieser Zeit, wie ein bestimmter Wohlgeschmack innerhalb der Beziehung auftritt. Nicht deswegen in dieser Welt finden sich oft ein Mann und eine Frau alleine nicht zufrieden und suchen diesen Rasa, diesen Wohlgeschmack, der auftritt in der Gemeinschaft mit einem Menschen, in dem man sich verliebt hat. Nicht so ein bestimmter Wohlgeschmack, das kann man so in der Herzgegend so spüren. So ein bisschen. Es gibt da viele Bücher drüber. Die Romantik ist da voll mit diesen Sachen. Ja, nun dieser Rasa ist erhältlich auch in der Beziehung zu Gott. Aber es gibt unterschiedliche Beziehungen. Zum Beispiel eine neutrale Beziehung. Diese Beziehung nennt man den Shantarasa. Das ist mehr neutral. Wo man beispielsweise die Größe Gottes betrachtet. Ach, Gott ist so groß. Gott ist so wunderbar. Nicht, man ist nicht aktiv, man ist mehr der Beobachtende, der Kontemplative. Wie ich vorhin zu unserer Klavierlehrerin gesagt habe, ich muss mich jetzt hinsetzen und meditieren über die Größe Gottes. Wir haben da so Mantren. Nicht? Und sitzen dann da, ein bisschen in die Sonne blitzern und meditieren über die Größe Gottes. Die erste Zeile dieses Mantras, die wir chanten, das hat 7 Zeilen insgesamt, ist: Ich verehre dich, der du in der Sonne bist und der Sonne die Kraft gibt zu leuchten. Das ist eine Kontemplation, eine Meditation. Ich sollte darüber gar nicht in der Öffentlichkeit sprechen, aber jetzt ist mir was rausgerutscht. Das geht also über die erste. Dann geht es weiter. Etwas intensiver, der Dasya Vas. Das, ja, Rasa, das ist das Dienertum, dass man sich wie ein Diener Gottes sieht. Dienertum. Dann kann die Beziehung zu Krishna, zu Gott, noch intensiver werden. Und es wird zum Sakya Ras. Sakya. Das heißt, der Freundschaft. Und es gibt eine Freundschaft. Und dann wird es noch intensiver. Dann sieht man Gott wie ein Elterntum. Das heißt, Vatsalya. Nicht, dass man denkt, Gott ist der Vater, sondern ich bin der Vater Gottes. Vau, nicht? Elterntum. Und dann das Höchste ist der Madhurya Rasa. Madhurya Rasa. Das heißt Liebe, ehrliche, so wie ehrliche Liebe wird gesagt. Ehrliche Liebe. Also ganz intim, ganz vertraut, ganz eng zusammen. So all diese verschiedenen Beziehungen. Die neutrale, die des Dieners, die des Freundes, die des Elternteils und die der Geliebten zum Geliebten sind verschiedene Rasas, die verschiedene Intensitäten sind. So in unserer kleinen spirituellen Kosmologie, die wir hier gemacht haben, es ist so, dass diejenigen, die das Brahman anstreben, das heißt die große spirituelle Ausstrahlung, das große Licht, eine eher neutrale Beziehung zu Gott haben. Sie bewundern ihn nur. Shantarasa. Diejenigen, die irgendwelche Planeten, das habe ich hier der Vollständigkeit, muss ich das noch hintun, das sind Vaikuntha-Planeten, die spirituelle Planeten, in denen Gott in einer vierhändigen Form gegenwärtig ist, Vaikuntha-Planeten verehren, also die dahin kommen, sagen wir mal, die verehren den Herrn im Dienertum. Wir sind die Diener Gottes drin, die mit Achtung, können wir die dies noch bringen, vielleicht noch ein bisschen Saft, ein neues Gewand und verschiedene Dienste, etwas sauber zu machen zum Beispiel. Hier sind die Diener Gottes. Und die schon ein bisschen eine freundschaftliche Beziehung zu ihm entwickelt. Aber hier oben, und deswegen wird es als oberste Stufe geschrieben, sind diejenigen, die über den Dienst, über den Neutralen und den Dienertum stehen,